Offenbarung 10. Der Engel mit dem Büchlein. Bevor Sie vielleicht aufgeschlagen haben, darf ich noch mal sagen, wenn Sie Interesse haben, die Offenbarung selber noch einmal nachzulesen, weil Sie sagen, ich habe nicht alles so verstanden, das ist nicht außergewöhnlich. Erklärungsbibel, Lutherbibel erklärt, ausgezeichnet bearbeitet von Fritz Grünzweig. Im Henslach einen zweibändigen Kommentar, auch von Fritz Grünzweig. Und wenn Sie andere Auslegungen kriegen, die von Schnepel sind sehr gut, von Magister Helmut Frey. Aber die Erklärungsbibel gibt Ihnen eigentlich ausreichend Informationen über alles, was Sie wissen müssen. Und ich sah einen anderen starken Engel vom Himmel herabkommen mit einer Wolke begleitet und der Regenbogen auf seinem Haupt und sein Antlitz wie die Sonne, seine Füße wie Feuersäulen. Und er hatte in seiner Hand ein Büchlein, das war aufgetan, und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde. Und er schrie mit großer Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er schrie, erhoben die sieben Donner ihre Stimme. Und als die sieben Donner geredet hatten, wollte ich es aufschreiben. Da hörte ich eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und schreibe es nicht auf. Und der Engel, den ich stehen sah auf dem Meer und auf der Erde, hob seine rechte Hand auf zum Himmel und schwor bei dem, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darin ist, und das Meer und was darin ist, er soll hinfort keine Zeit mehr sein, sondern in den Tagen, wenn der siebte Engel seine Stimme erheben und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verkündigt hat seinen Knechten, den Propheten. Und die Stimme, die ich vom Himmel gehört hatte, redete abermals mit mir und sprach, geh hin, nimm das offene Büchlein aus der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging hin zu dem Engel und sprach zu ihm, gib mir das Büchlein. Und er sprach zu mir, nimm und verschling's. Und es wird dir bitter im Magen sein, aber in deinem Mund wird süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und verschlang's. Und es war süß in meinem Mund wie Honig. Und als ich's gegessen hatte, war es mir bitter im Magen. Und mir wurde gesagt, du musst abermals weissagen von Völkern und Nationen und Sprachen und vielen Königen. Nicht verzagen, im Verständnis der Offenbarung sich ein paar Dinge immer wieder klar machen. Wir haben in der Offenbarung zuerst gehört, die sieben Siegel der Weltgeschichte, die allgemeine Geschichte mit Hungersnot und was da alles ist, Krieg und Teuerung, es waren ja die Siegel. Und nach den Siegeln der Weltgeschichte kamen die Posaunen der letzten bösen Zeit. Und die Offenbarung unterscheidet zur letzten Zeit noch die Endzeit. Die Endzeit ist dann geprägt durch die Herrschaft des Antichristen. Wir stehen jetzt an der Wende von der letzten Zeit zur Endzeit. Komisch mit den Begriffen, aber ich weiß auch nicht, ob man das so zeitlich auseinandernehmen kann. Wir spüren auch immer wieder, wie die Bedrohungen zunehmen. Und wir haben heute schon so stark an der Verwirrung auch der Geister und der Denkungsart so zu schaffen, dass wir immer das vom letzten Mal ja so verstanden haben. Ich habe mich gefreut, dass bei vielen von Ihnen das auch ziemlich viel Resonanz ausgelöst hat. Und das ist in der Tat so im Kapitel 9, die große geistige Verwirrung, die haben wir ja da hauptsächlich gesehen, die da kommen wird mit diesen dämonischen Gewalten, die alle Werte zerstören und die Menschen völlig durcheinander bringen. Das ist ja das Rätsel, was uns das letzte Mal bewegt hat, wie das überhaupt geschehen kann, dass Menschen nicht mehr wissen, was zum Leben gut ist. Und wie sie am Leben verzagen. Und wir wollen immer nur anhalten im Bitten, Herr, bewahre uns auch vor all diesen Verwirrungen. Soll keiner denken, er könne sich durch seine clevere Art schützen. Es ist ein Wunder der Bewahrung Gottes, wenn er uns durch diese Zeit hindurchträgt. Aber doch ist mir immer wieder interessant, wie auch gerade Lieder, die wir gerne singen, und wenn sie 500 Jahre alt sind, in dieser letzten bösen Zeit oft das so singen. Und das war vor 500 Jahren, wie sie auch dort die große Not schon empfunden haben, sind ja immer wieder diese Mächte schon lange lebendig. Und wir wollen unsere Kinder auch zurüsten mit ihrem eigenen Leben, nicht bloß, dass sie taugliche Bürger werden in dieser Welt, sondern dass sie sich bewähren in diesen schweren Proben, die auf uns zukommen. Wir haben das letzte Mal abgeschlossen im Kapitel 9, Vers 21, dass die Menschen nicht Buße tun, sich nicht bekehren. Es ist ja ganz interessant, wie die Bibel immer wieder dieses Wort hat. Bekehrung. Das hat Jesus gebraucht, zwar das meistgebrauchteste Wort in der Verkündigung Jesu. Das, was bei Luther mit Buße tun übersetzt ist, heißt ja bekehren, eine Wendung vollziehen. Und das ist jetzt wichtig. Darin zeigt sich diese schreckliche Macht der Verblendung, dass diese Menschen nicht bereit sind, auch das Falsche ihres Tuns nur einzugestehen. Sie beharren darin. Und in dieser ganzen Not geht die Geschichte Gottes weiter. Und Johannes sieht einen starken Engel vom Himmel herabkommen. Das ist ein Bote Gottes. Und wir sehen es darin, dass er mit einer Wolke begleitet ist. Die Wolke, und das sind jetzt immer wieder diese Bilder, die die Bibel gebraucht, die kennen Sie schon von der Wolke, die dem Volk Israel voranging in der Wüste. Das wissen Sie von der Verklärung Jesu, von der Himmelfahrt. Eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen hinweg. Ein Symbol für die Sendung durch Gott. Der Engel kommt von Gott her. Und auch schön beschrieben, der Regenbogen auf seinem Haupt. Der Regenbogen war ja seit der Zeit Noahs das Zeichen der Güte und Gnade Gottes. Heute muss man aufpassen, wenn man einen Regenbogen benutzt, weil New Age-Leute das mit Vorliebe auf ihr Auto kleben. Also der Regenbogen war in der Bibel das Zeichen der Güte Gottes und so ist eine Offenbarung gemeint. Und sein Antlitz wie die Sonne, das ist immer in der Bibel ein Bild für die Wahrheit, die daraus spricht. Strahlglanz, die Wahrheit, die uns so entgegenleuchtet, dass man nicht hineintreten kann. Und seine Füße wie Feuersäulen, das ist das Gericht Gottes, das alles Gottlose zerstört. Und er hatte in seiner Hand ein Büchlein, das war aufgetan. In diesem Büchlein steht der Ablauf der letzten Periode der Weltgeschichte drin. Und es ist tröstlich für uns zu wissen, dass Gottes Plan festgeschrieben ist. Gott überlässt die Weltgeschichte nicht diesen dämonischen Gewalten. Die dürfen den Menschen etwas antun, aber nur den Menschen, die nicht das Versiegelungszeichen haben, die nicht unter Bewahrung des Blutes Jesu stehen. Nur dort haben sie Raum. Und das Büchlein deutet an, dass die letzte Zeit auch so dunkel sie ist mit dem Antichristen und der Verfolgung und alles, was noch kommt, bei Gott schon ihr Ziel hat, ihre Begrenzung und ihre Mitte. Ich bin also fest davon überzeugt, dass diese Trostschrift der Offenbarung uns klipp und klar Wahres enthüllt, was wir durch diesen Lauf der Zeit hindurch wissen müssen. Wir brauchen uns deshalb nicht irgendwo zu ängstigen, wenn wir nur bei Gott bleiben und bei seinem Wort bleiben. Er weiß, wie viel er uns auflegen kann und er wird uns nichts auflegen, was zu schwer ist. Das ist das kleine Büchlein, das offen liegt. Es ist nicht mehr verschlüsselt, was jetzt kommt. Und es ist ein kleines Büchlein, es ist nicht mehr lange Zeit. Dieses kleine Büchlein behandelt jetzt die Endzeit. Also die Ausleger der Offenbarung legen eigentlich immer Wert darauf, dass man unterscheiden soll zwischen der letzten Zeit und der Endzeit, weil mit der Endzeit eigentlich in der Offenbarung nur das angesprochen ist, was in der Zeit des Antichristen dann passiert, in dieser letzten schweren Trübsal. Und dieser Engel setzt seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde. Ist ja ein bisschen schwierig mit den Bildern. Nun werden Sie immer sagen, wie ist das überhaupt so, dass man das so deuten kann? Ist das nicht alles Spekulation? Meine liebe Tochter Johanna war ja in der Gemäldegalerie, in der Staatse, als Aufsicht. dass die ganzen Bilder nicht geklaut wurden, hat Stuttgart meiner Tochter zu verdanken. Und da war sie auch ein paar Tage bei den alten Meistern und die hat uns immer wieder dann abends erzählt, wie grauselig das wäre, da wären so viele Symbole drin. Das werden Sie etwa merken, wenn Sie ein bisschen was verstehen von Kunst, wie früher die Gemälde viel mehr solche Symbole verwendet haben. Und das ist eine ganz lange Tradition, wie diese Symbole, nennen wir nur den Regenbogen und so weiter, auch in der Bilderwelt unserer Künstler Verwendung fand. Das ist also nicht bloß eine Spekulation, sondern hat seine tiefe Bedeutung, die man sehr genau verstehen kann. Nur wir sind heute solche Realisten geworden, dass wir alles vom Fotobild her deuten und gedruckt haben wollen. Aber früher haben das die Menschen auch gut verstanden. Sie denken an alte Altarbilder, wo man das sehen konnte. Und deshalb interessiert es uns jetzt, was ist gemeint? Was sieht der Johannes, wenn er das so beschreibt? Gott muss ja irgendwie die Vorgänge, die kommen, übersetzen. Und das kann er nur in Symbolen tun, die wir verstehen. Das Meer ist in der Offenbarung immer nicht das Ozeanmeer und auch nicht der Bodensee, sondern ist immer das wild tobende Völkermeer. Und das ist ein toller Begriff. Diese große Schar der Nationen und Völker, ein Schmelztiegel der Völker, sagen wir ja gern. Wenn man etwa nach Südamerika kommt, ist man ja immer wieder erstaunt, wie das in den Völkern, besonders in Brasilien, gelingt, diese ganzen Rassen zusammen zu verschmelzen. Was ist das? Die ganze Verschiedenheit. Und dann sehen Sie es wieder in Afrika, in den ungeheuren Spannungen der Völker, die miteinander ringen. Und das Bild, das in der Offenbarung gebraucht wird für dieses wellenschlagende Meer, war immer wieder der Ablauf der Weltgeschichte, das Ringen der Völker miteinander. Und jetzt wird gesagt, der Bote Gottes stellt seinen Fuß auf dieses wild tobende Völkermeer. Das kommt erst am Ende der Zeit zur Ruhe. Und die Bibel sagt das ja nach in der Offenbarung, dort, wo das gläserne Meer ist, erst vor dem Thron Gottes werden die Nationen durchsichtig sein. Da wird es nicht mehr eine aufgewühlte Brühe sein wie ein Ozean, der dauernd kämpft und ringt miteinander, sondern dort ist es ein gläsernes, durchsichtiges Meer. Das ist die Symbolsprache vom Meer und von den Völkern. Wir müssen also damit rechnen, dass die Spannungen mit den Nationen bleiben, übrigens so wie es Jesus auch prophezeit hat. Und was ist das dann, den Fuß auf die Erde? Karl Hartenstein hat eine ganz ausgezeichnete Auslegung der Offenbarung geschrieben. Ich habe Karl Hartenstein schon am Sonntag in der Predigt, in der Frage Israel, zitiert. Es wird uns am nächsten Dienstag sehr beschäftigen, da geht es nur um Israel, in Kapitel 11 Offenbarung. Nochmal, die Israel-Frage. Und der Karl Hartenstein sagt, und da sind ihm auch viele gefolgt wie Fritz Grünzweig, den Fuß auf die Erde, das ist die Kultur. Die Kultur, die sich ja nie unter die Herrschaft Gottes richtig gegeben hat, die immer im Aufruhr blieb und die immer ohne Gott sich gestalten wollte. Es gab ja wenig Kultur, die wirklich unter den Gehorsam Gottes kam. Und am Ende der Zeit, wo noch einmal die Gottesherrschaft auch über diese Kultur sich ausbreitet, und er schrie mit großer Stimme, wie ein Löwe brüllt. Was ist dieses Schreien? Es ist der Bußruf Gottes. Noch einmal wird die Welt gerufen. Und als er schrie, erhoben die sieben Donner ihre Stimme. Es ist ein Ruf, der die Welt noch einmal zur Besinnung bringen soll. Was uns immer wieder schwer wird, über diesem Rufen Gottes verhärtet sich auch die Welt und nimmt das Angebot Gottes zur Umkehr nicht an. Es bleibt so, dass sie nichts hören wollen. Ich könnte da jetzt viele Stellen anführen, wo das kommt von diesem Rufen Gottes. Das geht schon zurück bei den Propheten Jeremia 25. Ich lese ihn, Jeremia 25, Vers 30 und 31, wo es heißt, der Herr wird brüllen aus der Höhe und seinen Donner hören lassen aus seiner heiligen Wohnung. Er wird brüllen über seine Fluren hin, wie einer, der die Kelter tritt, wird er seinen Ruf erschallen lassen über alle Bewohner der Erde hin. Das war natürlich auch etwas, was Johannes im Hinteren verstehen hatte, als er diese Bilder sah. Und sein Schall wird dringen bis an die Enden der Erde. Der Herr will mit den Völkern rechten und mit allem Fleisch Gericht halten. Das ist so wichtig, dass Gott noch einmal die Welt zur Verantwortung gerufen hat. Und als die sieben Donner geredet hatten, wollte ich es aufschreiben. Da hört sich eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, versiegle, was die sieben Donner geredet haben, schreibe es nicht auf. Das kann ich Ihnen jetzt auch nicht auslegen, weil es versiegelt ist. Was war in diesen Donnerstimmen noch einmal drin für die Völker? Wir müssen es abwarten, was diese sieben Gerichtsrufe noch einmal sind, die Gott der Welt zurufen lässt. Geheimnisvoll. Warum sind sie versiegelt? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Und nun, im fünften Vers machen wir weiter. Der Engel, der da auf dem Meer steht, der Gerichtsbote, sagt im Vers 6, es soll hinfort keine Zeit mehr sein. Jetzt ist die Zeit der Buße vorbei, nach dem letzten siebenmaligen Donnerrufen Gottes. Das ist wichtig, dass der Bußruf Gottes beschränkt ist. In der Bibel werden ja zwei Worte gebraucht für Zeit. Hier geht es um die Chronoszeit, um den Chronometer. Die Zeit ist jetzt abgelaufen. Jetzt ist die Uhr rum. Jetzt war für diese Welt die Gelegenheit da, zu Gott zurückgekommen. Es wird keine Zeit mehr sein, kein Raum mehr, wo man umkehren kann. Und die Völker gehen jetzt in das Gericht Gottes hinein. Es ist mir immer wieder eine Frage, wie Leute diese völlig unbiblische Meinung vertreten können von der Allversöhnung. Es ist doch immer wieder in der Bibel so schwer, dass das Gericht kommt. Und darum wollen wir uns zeitig auch zur Buße bereiten, damit wir unser Leben retten und die Gnade Gottes annehmen. Heute, so ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. In den Tagen, heißt im Vers 7, wenn der siebte Engel seine Stimme erheben und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes. Was ist damit gemeint? Jetzt interessant, hat sich gerade gut gefühlt, am Sonntag haben wir gepredigt über den Paulus, Römer 11, wo der im Vers 25 sagte, ich sage euch ein Geheimnis. Genau das Gleiche. Paulus spricht ein paar Mal von einem Geheimnis. Und was meint er damit? Das Geheimnis, das ihm anvertraut ist, nämlich, das war dem Paulus von Gott irgendwie gezeigt, dass er die Zeit nutzen soll, Verwerfung des Evangeliums durch die Juden, soll er benutzen zur Heidenmission. Und wir haben am Sonntag gesagt, dass die Zeit beschränkt sei, leider hatte ich vergessen zu sagen, dass die Fülle der Heiden natürlich nur meint, die Vertreter aus den Nationen, es werden nicht alle gerettet, leider. Bis aus allen Völkern die Vertreter gerufen sind, die Gott erwählt. Und dann ist die Zeit der Heiden vorbei, genau das Gleiche sagt hier die Offenbarung. Die Zeit ist vorbei, das Geheimnis ist vollendet. Das Geheimnis, das Gott aus der Ablehnung des jüdischen Volkes Heil für die Heidenvölker geschaffen hat. Das können Sie genauso im Epheser- und Kolosserbrief nachlesen, dass Paulus immer wieder darauf hinweist, mir ist Geheimnis Gottes aufgetan. Da meint er nicht etwas ganz Kompliziertes, sondern etwas, was die Juden nicht verstehen konnten und was ihm so klar war, dass Gott in seiner Gnade aus der Ablehnung der Juden Heil für die Welt schafft. Und das war ja auch am Sonntag hoffentlich für Sie wieder eindrücklich, wie der Paulus sagt, dass die Christen gar keinen Grund haben zum Stolz über die Juden und nicht meinen brauchen, weil sie gehorsam geworden sein, seien sie mehr, sondern Gott wird sich Israel wieder zuwenden. Und dann wird die Zeit der Heiden eben zum Ende kommen. Und das ist jetzt wichtig, dass wir die Zeit nutzen, die da ist. Es ist eine große Zeit, in der wir leben, eine Zeit der Weltmission und Weltevangelisation. Damit wollen wir überhaupt nichts abbrechen an den wichtigen Taten der Hilfe und der Nächstenliebe und alles Mögliche. Aber das ist wichtig, dass Menschen über allen irdischen Gaben das Heil in Jesus finden. Das können wir niemand verschweigen und das ist unsere Aufgabe, dass wir es Kindern und Kindeskindern verkündigen. Und wenn wir das hören, dass Kinder heute Nacht geboren wurden, dann wollen wir auch als Gemeinde dafür ringen, dass sie in die Fußstapfen des Glaubens Abrahams hineintreten, sonst wären sie besser nicht geboren. Das ist das Geheimnis, da steht das Mysterium bei Paulus dran. Also nichts irgendwo Kompliziertes, sondern etwas, was man nur im Glauben verstehen kann aus der Heilsgeschichte heraus. Den Heilsplan, der Heilsplan ist verwendet, das war das richtige Wort, der Heilsplan ist verwendet. Vers 8 machen wir weiter. Und nun kommt die Stimme vom Himmel wieder und sagt, nimm das Büchlein, das offene Büchlein und iss es. Ja, alles Symbolsprache. Was bedeutet das? Die Botschaft für die letzte Zeit soll der Johannes essen. Wir sagen ja auch, dass man etwas verschlingen liest. Nimm's auf. Also wieder ein Symbol natürlich. Aber es ist vielleicht auch schön damit zum Ausdruck gebracht, dass wir die Botschaft so uns zu eigen machen sollen und so in uns aufnehmen sollen als unser eigenes. Es wäre ja schlimm, wir würden unser Zeugnis für Jesus nur als etwas auswendig Gelerntes verkündigen. So muss dieser Johannes nun das, was er verkündigt, aus seinem Innersten herausgeben. Und ich kann nur davon ausgehen, dass ihr Glaubenszeugnis ganz aus ihnen herauskommt und dass das von ihnen auch so aufgenommen ist, dass sie das Wort Gottes aufnehmen, das Brot des Lebens, das er ihnen anbietet. Und jetzt ist interessant, das wirkt auf eine doppelte Weise. Es war ihm süß wie Honig, das Wort Gottes auf die letzte Zeit ist ihm ein Trost, eine Labsal, eine Erquickung, eine Stärkung, so wie es uns wird, schon beim Losung lesen und bei der Bibel lesen, so, ach Herr, dein Wort ist herrlich, ich bin wieder erquickt, es macht mich wacker, ich habe wieder Mut, ich habe wieder Freude, ich kann wieder durchatmen, ich bin wieder richtig erfrischt durch dein Wort. Und auf der anderen Seite grimmt das auch in unserem Bauch und wird uns bitter. Das Wort wird uns auch immer wieder zu etwas, was durchdringt bis zum Innersten und entscheidet Mark und Bein. Das Wort Gottes ist immer auch etwas, was uns aufregt, was uns Wunden schlägt und was uns Fehler ins Licht zieht. Und das muss erlitten werden mit dem Wort. Mit dem Wort muss man leben, man muss das Süße nehmen und das Bittere. Das ist ein schönes Beschreiben von dem, was das Wort Gottes bei uns wirken will. Und mir wurde gesagt, du musst abermals weissagen. Du musst abermals weissagen. Jetzt hast du dieses Wort aufgenommen. Jetzt geh und rede noch einmal zu den Völkern. Es ist zuerst nicht bloß ein Reden von den Völkern und von den Königen und von den Nationen, sondern auch vor den Nationen. Und damit wird es auch ein Urteilsspruch über sie. Wir müssen immer wissen, wenn wir mit Menschen über das Wort Gottes reden und ihnen die Botschaft Jesu übermitteln, dann wirkt das ja auch immer Gericht, Ablehnung und Annahme. Und ich kann nie das Wort Gottes so gleichgültig vermitteln. Das weiß ich auch sehr wohl, dass manche aus unserer Kirche rausgehen und haben sich entschieden, nein, so nicht, und wenden sich irgend ganz anderen heidnischen Dingen zu. Suchende Leute. Sonst schwer, weil wir bedrückt sind, haben wir was falsch gemacht. Sie leiden dann besonders darunter, wenn sie jemand eingeladen haben. Aber auch das ist bei Johannes so, er muss es noch einmal ausrichten, muss es ihnen noch einmal sagen. Das dürfen sie vergessen, das mit dem Erfolg haben, dass man immer das Wort so sagen kann, dass die Leute gleichsam sich bekehren auf der Schwelle. Wir haben aber Menschen, das Wort weiterzusagen, auch zum Gericht, nicht immer bloß zum Trost. Wir müssen Menschen das sagen, was Gott von ihnen will. Mir fällt es oft schwer, es dann so klar zu sagen, wenn man gegenübersteht, Menschen, die Gott ablehnen, die vielleicht dann noch lästern. Ich habe am Sonntag davon gesprochen, dass Menschen auf dem Sterbebett das noch tun. Ja, und zwar in einer Hartnäckigkeit, in einem Spott und in einem Hohn, dass einem kalt den Rücken runterläuft. Und dann ist die Frage, sagen wir ihnen, Gott lässt sich nicht spotten. Und behalten doch die menschliche Herzlichkeit. Wir wollen das ja nicht im Zorn sagen, aber als ein Wort. Und dass man die Betroffenheit abspürt. Diesen Dienst haben wir in einer verkehrten Welt. Es soll uns gar nicht durcheinander bringen, dass unsere Zeit, in der wir leben, eine verrückte Zeit geworden ist, in der wirklich die dämonischen Gewalten auch alles in ihrer Hand haben. Wir müssen wissen, dass Gottes Boten schon den Fuß auf dieses tobende Völkermeer setzen, auch auf diese Kultur, die eine gegen Gott im Aufruhr befindliche Kultur ist und die Stimme Gottes noch einmal über die Welt hinwegschallt. Ich halte es für eine wichtige Sache, dass noch Zeit ist zur Buße. Es ist noch Zeit zur Umkehr. Auch wenn Sie das wissen wollen, das bezieht sich auf den Daniel 12, das im Vers 6, das auch auf den Parallelstellen angegeben, dass es Ihnen deutlich wird, warum man zu dieser Auslegung kommt. Das sind keine erfundenen Dinge. Das ist mir noch wichtig, dass wir die Zeit nutzen zur Evangelisation. So, das war heute zu dem Engel mit dem Büchlein und nächstes Mal wollen wir dann weitergehen, Kapitel 11, zu den beiden Zeugen. Wir haben vorhin noch vergessen zu sagen, dass morgen früh um 6.30 Uhr im Chor der Stiftskirche die Gebetsgemeinschaft der Evangelischen Allianz von Stuttgart ist. Ein kleiner Kreis von 10 oder 15 Leuten, aber ich meine, es liegt ein besonderer Segen drauf. Leider sind die Gebetskreise klein. Wenn Sie keinen Gebetskreis haben, dann möchte ich sagen, dann fehlt Ihnen viel. War schön, dass wir miteinander beten.